Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg breit, der zu Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Lieber Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du auch an diesem Morgen unter uns bist, zu uns kommst, uns begegnen willst, dass dieses Begegnen nicht etwas Harmloses, etwas Leichtes ist, sondern dass du ganz zentral hineinsprichst in unser Leben, dass du das Innerste aufdeckst, dass du ans Licht bringst, was da nicht hineingehört, was falsch ist und was böse und was schlecht ist, dass du ans Licht bringst, was so ganz menschlich in uns ist und was auch dazu gehört, aber dass du es ordnest und sortierst und es neu machen willst, das wollen wir glauben und das erbitten wir von dir, dass wir doch als echt erfunden werden vor dir. Und darum sind wir hier an diesem Morgen und in diesen Tagen, weil wir das so sehr wollen, dass du unser Leben neu machst und neu prägst und es zu dem werden lässt, was du dir vorgenommen hast. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Danken dir, dass du durch deinen Geist in unser Leben hineinsprichst und etwas wirkst im Verborgenen und manches auch ganz offensichtlich. Herr, wie gut haben wir es, dass du da bist, dass wir nicht in unserem Elend stecken bleiben müssen, sondern erwarten dürfen, du machst alles, alles neu, auch in unserem kleinen Leben. Wir geben dir die Ehre und loben deinen Namen. Amen.
Wir haben diese Tage zum Hören auf das Reden Gottes in der Stille. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass unser Lebenshaus auf dem Felsen steht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt leben wir heute in einer Christenheit, wo viele die Beziehung zu Jesus Christus verloren haben. Einschließlich derer, die verkündigen, wir erleben das oft auf erschütternde Weise, wenn sie in einen Gottesdienst gehen, wo noch viele Menschen zuströmen, aber da ist kaum mehr von Christus die Rede. Leer. Es wird ganz viel über das Tun der Christen gesprochen. Es ist fast so heute, dass ganz viele Christen sogar in Versuchung stehen und sagen, wir können doch alle Religionen der Welt vereinen, denn allen geht es ja nur um das Gute. Den Muslimen geht es doch auch um das Gute, wenn man mal von den Islamisten absieht und den Buddhisten und den Hindus. Deshalb ist es so schön, dass Jesus uns immer wieder gezeigt hat, worauf es ankommt. Ich habe vor Jahren einmal das Tagebuch von Josef Goebbels gelesen. Man darf das ja gar nicht mehr einsehen, ist irgendwo gesperrt, ein Nazi-Propagandist. Und er hat einmal geschrieben, wie er das Winterhilfswerk eröffnet hat, wenn wir die Hungernden speisen und die Frierenden kleiden, sind wir Christen im besten Sinn des Wortes. Da merken Sie, da kann ja was nicht stimmen. Wenn so ein Mann von so einem Unrechtsregime sagt, wir sind Christen im besten Sinn des Wortes. An der Tat gibt es sehr viele Dinge, die uns begeistern. Denken Sie bitte nie, die Heiden wären nicht in der Tat für uns oft sogar Vorbilder. Wir kennen sogar gottlose Leute, die sind Christen. Die können Christen beschämen, weil die so viel Gutes tun. Das kennen Sie sehr wohl. Humanisten, die nichts von Christus wissen wollen. Und im Heidentum gibt es sehr viele gute Sachen. Da gibt es eheliche Treue und da gibt es Wahrheit, Familienzugehörigkeit, Zusammenhalten in Familien. Da müssen wir aufpassen. Jetzt ist es immer so, dass die Leute sagen, die Bergpredigt, ja Leute auch, das erleben sie, auch gottlose Leute sagen, ich will von der Bibel nichts wissen, da meinen sie, ich will von Christus nichts wissen, aber die Bergpredigt, die ist gut. Gandhi hat das zum Beispiel gesagt, der indische Staatsmann. Aber gerade in der Bergpredigt steht das drin, es gibt eine enge Pforte, durch die man durchgehen muss. Und diese enge Pforte ist die Bekehrung unseres Herzens durch Jesus Christus, das einzige Heil der Welt. Diese enge Pforte, die in unserem Leben Neues schafft. Und deshalb ist es ganz interessant, wie uns unser Herr uns prüft, auch mit unserem Tun und mit unserem Leben. Das Erste, was mich hier erschreckt, ist, dass Jesus sagt, ich kenne euch nicht, wenn er wiederkommt. Ich kenne euch nicht. Das ist eigentlich das schlimmste Wort. Wie verloren auch. Wenn Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das ist das schönste Wort, wenn Jesus sagt, ich kenne euch. Er kennt seine Schafe als der gute Hirte. Aber wenn er sagt, ich kenne euch nicht, zu wem sagt denn das Jesus? Sagt er das zu Gottlosen? Nein. Das sagt er zu frommen Aktivisten, wie man heute so schön sagt. Zu frommen Leuten sagt er, ich kenne euch nicht. Was ist jetzt der Grund, warum Jesus uns nicht kennt? Da müssen wir aufpassen, gerade in der Adventszeit drüber nachdenken. Was könnte denn das sein? Und dann heißt es sogar, wenn die finden die Türe verschlossen und sie dürfen nicht zum großen Festmahl, das Jesus feiert. Dann klopfen sie an die Türe und Christus ruft euch, nur ich kenne euch nicht. Und die sagen, Herr, Herr, Herr sagen ist doch ein Zeichen des Glaubens zu Jesus, Herr sagen. Und sie sagen sogar doppelt, Herr, Herr, ganz toll. Das sind also irgendwie Leute, die sind im Christentum groß geworden. Und dann sagen sie noch weiter, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Jetzt müssen sie wissen, was ist geweissagt? Das ist gepredigt. Weissagung ist, dass ich, so nennt es die Bibel, dass ich einem Menschen auf den Kopf zusage, was das Wort Gottes waren, Leute in der Verkündigung. Und dann geht es noch weiter, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgerissen? Die haben Wunder getan. Das kommt auch noch. Die haben Wunder getan im Namen Jesu. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das ist erschütternd. Und darum ist das ein Wort für uns in der Adventszeit. Die Adventszeit ist eine Bußzeit, eine Zeit der Vorbereitung, wie in der Passionswoche, wo wir uns noch einmal prüfen, was alles ist. Und Jesus sagt, das sind eigentlich Wölfe in Schafspelz kostümiert. Die haben sich ein Fell rumgemacht, die sehen äußerlich aus, wie wenn sie Schafe wären, aber sind reißende Wölfe. Und sie zerstören und sie verwüsten nur und denken und leben nicht nach dem Willen Jesu. Jetzt meinen wir, sind das nicht bloß Randsiedler oder Namenschristen? Nein, das sind Leute, die wirklich Jesus nachfolgen wollen, aber seinen Willen nicht tun. Und das ist jetzt für uns heute das Wichtige, wie steht unser Lebenshaus auf dem Felsengrund im Tun seines Willens. Viele Leute meinen, ich lebe ja christlich, aber es geht um was ganz Besonderes in der Nachfolge von Jesus, dass ich im Gehorsam stehe. Jesus hat ja so gern das Wort gebraucht von der Nachfolge. Und das mit der Nachfolge ist, dass ich in die Fußstapfen von Jesus hineintrete und Schritt für Schritt in seinen Spuren gehe und ihm folge. Wir reden ja heute oft in den Gemeinden viel über Glauben. Das ist dann oft so mein Glaube und ich denke und wie ich da mit dem Glauben zurechtkomme. Aber Jesus hat immer zuerst gesagt, folge mir nach und geh doch mal die Schritte mit Jesus im Gehorsam. Und das hilft uns ganz viel in unserem täglichen Leben. Wie kann ich in meinem Leben konkrete Schritte im Gehorsam mit Jesus tun? Das Wort Gehorsam hören wir ja nicht gerne, schon seit unserer Jugend. Aber Jesus hat dieses Wort Gehorsam als das entscheidende Wort herausgestellt. Und wenn Sie es einmal prüfen, ist das ja die große Not etwa unserer großen Kirchen, dass wir, Bonhoeffer sagt mal, millionenfach Seelenmord betreiben. Wir taufen Leute, konfirmieren sie und führen sie nicht in die Nachfolge von Jesus hinein. Sonst sie bleiben sich selbst überlassen, kommen nie in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist eine ganz furchtbare Not. Man bemüht sich ja immer, was habe ich mich immer bemüht, mit den Konfirmanden oder mit Taufeltern das zu reden. Aber wir kennen ja die ganze Not. Übrigens, es kommt bei den Freikirchen auch wieder, als auch mit der Erwachsenentaufe gibt es dieses Problem. Auch in den baptistischen Gemeinden gibt es genauso das Problem, dass es nicht in der Nachfolge Jesu steht. Vielleicht weniger, aber das Problem ist immer da, dass ich meine, ich kann einen christlichen Ritus vollziehen und nicht in einer Christus-Nachfolge leben. Und darum will ich Sie bloß daran erinnern, an eine Geschichte aus dem Alten Testament. Da wird erzählt, wie der König Saul von Gott gewählt wurde. Er war ja eine tolle Persönlichkeit, ein Kopf größer als alles Volk, war schon imponierend, wenn einer so daherkommt und den Menschen hat das gleich gefallen. Und das Los ist auf diese Familie gefallen, schließlich auf den Saul. Und das Volk hat diesen Saul dann verehrt als König und er war ein großer Befreier. In Jabesh, in Gilead, hat er gleich die belagerte Stadt hat er befreit. Er war ja ein sehr demütiger König, er ging weiter hinter dem Pflug her als Bauer, aber hat gleichzeitig das Volk Israel befreit. Und dann kam ein ganz schwieriger Moment. Vor einer großen Schlacht gegen die Philister, die das Volk Israel bedrängt haben, kommt der Samuel nicht. Und er will nicht in die Schlacht ziehen ohne das Opfer. Und dann wartet er. Und Sie wissen, wie das ist. Nachts wartet er. Wann kommt endlich der Samuel? Und er geht eine ganze Woche dahin und der Samuel als Prophet kommt nicht. Und in dieser Not greift der Saul zu den Opfertieren und opfert. Er macht eine ganz fromme Handlung. Und Gott sagt nein. Und der Samuel kommt, du warst ungehorsam. Und das ist einfach, wenn man es immer wieder liest, erschreckt es einen. Und der Samuel sagt das noch, ungehorsam ist so schlimm wie Zauberei, wie okkulte Geister, die man anbetet. Wenn man Gott ungehorsam, ist ja ganz schwierig für uns, wie kriege ich den Gehorsam Gottes in mein Leben rein? Da stehen ja oft in Entscheidungen drin, wo wir gar nicht wissen, was ist denn wichtig. Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und darum ist so wichtig, dass ich sage, wie kommt denn das überhaupt dazu in meinem Leben, dass ich den Gehorsam erkenne, auch den Weg erkenne, den Gott mich führen will. Und wir sind ja alle so labile Leute und wissen das gar nicht, wir sind hin und her gerissen. Was treibt da schon junge Leute um? Wen soll ich heiraten und wann soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Soll ich ein Haus bauen oder was soll ich machen in meinem Leben? Das sind ganz schwierige Lebensentscheidungen. Und darum ist ganz wichtig, wo die Erneuerung in unserem Leben einsetzen muss. Und da gebraucht Jesus das Bild von dem guten Baum, der gute Früchte treibt. Das ist ganz wunderbar, dass Jesus das nochmal abbricht und sagt, es muss zu der Erneuerung in deinem Leben kommen. Es war ja hier in Baden, wo wir uns gerade befinden, vor 200 Jahren ein Erweckungsprediger. Das war ein ehemaliger katholischer Priester, der Henhöfer, der aus Mühlhausen, da war die Grenze zwischen Württemberg und Baden. Und er hat in seiner Gemeinde wahnsinnig gekämpft, Die Leute, da war das mit der Grenze, da gab es noch Zoll und die Leute haben geschmuggelt. Und der Hinhöfer hat von seiner Kanzel gewettert und hat gesagt, ihr dürft das nicht mehr machen und so. Und hat gemerkt, je mehr ich schimpfe und je mehr ich das Gesetz predige, kommt gar nichts raus. Und dann hat er das schöne Bild gebraucht vom Pfropfen eines Baumes und sagt, wenn ich in meinem Garten vor einem Holzäpfelbaum hinstehe und sage, du musst schöne Buschkopfäpfel hervortreiben, das hat ja gar keinen Wert, wenn ich ihn schimpfe, wenn ich ihn anrede mit Befehl und mit Forderungen, sondern er muss gezweigt werden, er muss gepfropft werden, da muss der neue Zweig eingepflanzt werden, dann kann aus dem Holzäpfelbaum die Frucht reifen, der schöne Apfel. Und deshalb sagt er, im Leben eines Menschen muss diese Erneuerung stattfinden. Die Erneuerung, dass eine Pfropfung stattfindet, eine Verzweigung, wie er dann sagt. Er war ein Prediger des Evangeliums in Badenerlanden, hat also viel bewirkt und zum Glauben gerufen. Christus muss in deinem Leben die Mitte sein und auch in allem tun. Ist so wichtig, dass Christus meine Mitte ist. Wir sagen ja so gern, bei uns kann jeder mitmachen in der Tat, das stimmt ja gar nicht. Wir müssen gucken, dass Menschen zuerst die Kraft von Christus erleben und in ihrem Leben erfüllt sind und in ihrem Leben erfüllt sind von seinem, von dem, was Jesus will und von Herzen ihm nachfolgen. Von unserer natürlichen Art können wir das ja gar nicht. Warum? Weil in unserem Wesen so viel Bremsen drin sind. Im Gehorsam, in der Liebe fehlt es, wir haben keine Kraft, wir sind immer wieder von bösen Gedanken erfüllt, wir haben Bitterkeit und Hass in unserem Kopf, wir haben Neid und Eifersucht und das stört unser Christenleben. Deshalb ist es so schön, dass in der Bergpredigt klar drin sind, dass die enge Pforte, es muss einer Christus in seiner Kraft erkennen, er muss zuerst ein neuer Mensch werden, er muss Christus erkennen, dass er das Gute tun kann. Dann sagt Jesus, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer. Die Pharisäer haben ganz viel auch getan. Die haben sich der Armen angenommen. Ist das besser? Aus dieser inneren Erneuerung her muss das kommen. Es geht nicht darum, mit dem Mund Jesus zu bekennen. Ist ja heute auch wieder sehr verbreitet, dass wir sagen, das ist doch toll, wenn junge Leute da mitsingen, wenn wir sie mit der Musik mitnehmen zum Gotteslob. Ich muss sagen, das genügt noch nicht, das muss zu einer Bekehrung kommen, zu einer Erneuerung ihres Wesens. Das müssen wir dann immer wieder ganz deutlich sagen, sonst ist es nichts wert. Gott will nicht geehrt sein mit unreinen Lippen. Er will unser Leben verändern und das Wort von der Frucht ist so schön. Die Frucht, die wächst heraus aus einer gesunden Pflanze, wie Jesus das sagt hier vom Baum. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Und das ist so wichtig, dass in unserem Christenleben Christus in der Mitte steht und dass dann auch das Tun unseres Lebens im Gehorsam auch das heranwachsen kann, die Frucht, die er sein will und die er machen will. Wir wissen, dass wir das alle nicht können. Wir stoßen immer wieder an die Grenzen und leiden darunter und sagen, Herr, ich bin so traurig, wie das gestern wieder lief. Da war mein Reden so ungut und meine Gedanken waren so und dann sind wir oft traurig. Aber das ist doch wichtig, dass ich zu Christus kommen kann und sagen, Herr Jesus, du kannst mir eine Art verändern und du kannst meine Art erneuern, indem du in meinem Leben Wurzel schlägst, indem du in mein Leben kommst und mein Herr bist. Nur so kann ich auch das tun in der Tat und im Gehorsam. Die Taten sind in der wirklich nur eine Folge meines Christusverhältnisses. Und Christus wirkt die Tat von uns. Ich bin heute immer wieder traurig, dass so viel auch in der Christenheit über die Aufgaben gesprochen wird. Da wird dauernd gesprochen, die Gemeinden werden schier erdrückt von immer neuen Aufgaben. Jetzt ist ja noch die Flüchtlingskatastrophe dazugekommen. Schon vorher sind die Besuchsdienste und die Gemeindeorganisation und die Kreise und alles, was man tun muss. Und wenn Sie sich mal umhören, sagen die Leute oft, die noch zur Gemeinde gehören, wir schaffen es gar nicht mehr. Wir sind am Ende, auf uns wird immer rumgehauen und rumgeprügelt und wird neue Forderungen gegeben. Und ich habe immer wieder gemerkt, es ist eine ganz große Hilfe. Ich weiß noch, wie wir in Stuttgart, wo wir dann 30 Jahre waren, die Gemeinde eingezogen sind. Ich sage, lasst mal alles. Lasst mal den Chor und alles. Jetzt machen wir mit der Bibelstunde von mir an. Zuerst mal erkennen, was Christus uns schenkt. Und das war toll, da hat meine Frau am Ende 4 Chöre aufgebaut. Das ist dann aber mit lauter Leuten, die es aus Spaß und aus Freude gemacht haben, weil sie Christus dienen wollten. Sagen, was können wir jetzt tun? Wir haben Zeit. Und dann, wenn das von innen her wächst, aus der Freude, aus der Dankbarkeit, schon interessant, im Heidelberger Katechismus, der hier in Baden da ist, von der Reformationskirche der Badener, das war ja ist ein ganz wunderbarer Katechismus. Da geht es um die Gebote hinten, also ums Elterngebot und um all das, was du sollst, kein falsches Zeugnis reden und alle die Gebote. Und das ist überschrieben aus Dankbarkeit. Das sind nicht Pflichten, die ich irgendjemand überstülpe, sondern das tue ich, weil Christus mich so beschenkt hat. Da steht sogar ganz am Anfang, am 5. Abschnitt steht drin, wir sind von Natur aus geneigt, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Das hat der Heidelberger Katechismus am schärfsten gesagt, von unserer Natur können wir es gar nicht Gott dienen. Aber das große Wunder ist, dass ich nicht mein, sondern mein Heiland Jesus Christus gehöre. So steht es dort im Heidelberger Katechismus. Und wo ich Christus gehöre, weiß ich auch, was ich gehört. Und da tue ich es gerne, sogar aus Lust und Freude. Das ist ganz merkwürdig. Ich sage immer wieder, gibt es eine Sünde, die Sie glücklich macht? Wer Christus kennt, was wollen Sie denn? Wollen Sie lügen? Wollen Sie betrügen? Wollen Sie falsches Geld in Ihrer Tasche haben? Das, wenn mal die Richtung wieder stimmt, Christus hat mich erneuert und dann darf ich ihm dienen, das ist doch die größte Würde meines Lebens. Ich darf ihm dienen mit meinem Leben. Darum ist es so schön in der Bergpredigt, wie Jesus das Herz sagt, das Tun ist nicht das Entscheidende, sondern ob es aus dem richtigen Wurzelgrund kommt. Das ist uns das Wichtigste. Kommt es aus dem erfüllten Herzen? Und das ist jetzt immer interessant. Die Gemeinde, die sich um Henhöfer versammelt hat, um diesen Erweckungspredigt, der eigentlich katholischer Priester war, da sind ganz viele Taten rausgekommen, ohne dass man es den Leuten sagen musste. Das sind Werke der Liebe gekommen, Sozialwerke um gescheiterte Kinder, Kinderheime, alles ist entstanden, weil die Leute gemerkt haben, Christus will was tun und nichts Schöneres, als wenn ich Christus in meinem Leben Raum gebe. Was ich tue, das tue ich gerne. Wir sollten nie Leute nötigen zum Mitmachen, zum Dienst, wenn es nicht von innen her kommt, aus der Christusfreude. Und das ist auch so toll, dass die ganzen Missionswerke und die diakonischen Einrichtungen entstanden sind aus Freude an dem Herrn Jesus. Mein Großvater mütterlicherseits war ja hier, war der Vater, Hausvater in der Hartz-Stiftung von Karlsruhe. Das ist interessant, deshalb, ich habe das sehr verfolgt. Das ist wunderbar, wie das war, wie die alle aus Liebe für die Menschen, wenn ich mit meinem irdischen Leben noch was machen kann, gibt es was Schöneres, als was ich einsetzen kann. Und mir ist auch so wichtig, dass wir Opfergaben nie gezwungen geben. Wir sollten auch nie die Leute drängen. Ich werde immer ganz böse, wenn ich da erlebe, dass man offene Opferkörbchen durchgibt. Wissen Sie, das ist ganz peinlich, wenn Sie ganz vorne sitzen, der Erste sind. Und alle gucken, was legen Sie rein und so. Das ist ein Zwang. Natürlich kommen mehr rein, sagen die Fachleute. Aber sollen Sie nie aus Zwang tun, so aus Lust? Deshalb habe ich auch Mut, am Opferbecken vorbeizulaufen. Sagt, ich will es dort tun, wo ich es von Herzen tue, wo ich es für den Herrn tue, wo ich es einsehe und wo ich meine Mitarbeit mache. Aber das Entscheidende ist, dass Christus in mir lebt. Und darum, jetzt wenn Sie mal die anderen Briefe des Neuen Testaments angucken, das hatten wir in den letzten Tagen schon gehabt, wie die entscheidende Weichenstellung ist, ob ich neu geboren bin, nicht nach dem alten Fleisch, wie ich in dieser Welt geboren bin, sondern neu geboren durch den Geist Gottes. Im Jakobusbrief heißt es, neugeboren durch das Wort der Wahrheit. Wir hatten es im ersten Petrusbrief, neugeboren durch den Samen des Wortes Gottes. Durch das Wort Gottes erkenne ich Christus und da kommt zu einer Neugeburt, wenn Christus in mir lebt. Und Jesus hat das allerschönste Beispiel uns dafür gegeben, ein Gleichnis, das man gar nie vergessen kann, vom Weinstock und dem Reben, wo die Reben so im Weinstock verwurzelt sind. Da kommt es zur richtigen Tat und zum richtigen Wirken. Und ich habe es Ihnen auch gestern Nachmittag schon erzählt, dass das eine interessante Sache ist. In den Heidenvölkern, wenn die Menschen Christus annehmen und sich bekehren, dann ändert sich ihr Lebensstil. Im Moment ist das ganz toll. In Südamerika gibt es ja einen großen Aufbruch, also ein bisschen langsamer geworden in Brasilien. Und die Macho-Männer, das waren so Leute, die die Frauen unterdrückt haben und die gesoffen und gehurt haben. So in Südamerika gehört zum guten Lebensstil für die Männer. Wenn das Evangelium kommt, fangen sie auf einmal an, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und die Familien werden geheilt. Bei den Indianern ist das. Ich habe es Ihnen gestern von den malaiischen und Borneo-Longbawan-Stämmen gesagt, die im Grunde sterbende Stämme waren, weil sie keine Hoffnung hatten oder im Alkohol waren. Und wo wir Menschen sehen, die mit ihrem Leben im Durcheinander sind, ist so wichtig, dass ich sie zuerst zu Christus führe. Wenn ich ihnen Lebensordnungen überstülpe, das hat gar keinen Wert. Und das ist auch die Gefahr unserer Erziehung, unserer Kinder. Dass wir sie Kinder in eine Form hineinführen, wenn das nicht aus Christus kommt und aus der Fülle mit Christus bleibt, das ist etwas, was zerbricht. Und dieses, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das ist auch für uns wichtig, dass ich wieder zurückgehe auf diese Form. Da ist eine Ehekrise, sie werden hineingezogen, sollten helfen. Gucken Sie doch, dass beide Eheleute wieder in die Jesus-Nachfolge kommen. Da brauchen Sie gar nicht mehr viel Eheberatung. Das ist ganz wunderbar. Das gibt es wirklich in Erziehungsfragen. Wenn Kinder Jesus finden, auf einmal löst sich auch ihr Verhältnis und sie erfüllen Gottes Wort, weil das so klar ist, dass wer in ihm bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Wort hat Kraft Gottes, uns zu verändern und erneuern. Und deshalb ist auch so schön im Römerbrief, wie heißt das? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euch durch Veränderung eures Sinnes, dass ihr euer vernünftiger Gottesdienst, das allerschönste Gottesdienst, wenn ein Mensch in der Hingabe seines Lebens für Jesus lebt und ihm allein dient. Da gibt es viele Stillen. Wir hatten gestern ja diese Stelle aus dem 2. Timotheusbrief, dass das Wort Gottes das bewirkt, dass der Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Das ist immer wichtig, dass das Wort Gottes uns noch so verändert, dass unser ganzer Lebensstil erneuert wird in der Jesus-Nachfolge. Und in den Paulusbriefen wird dann immer auch noch das gezeigt und hat gesagt, wie sieht das jetzt aus zwischen Mann und Frau und in der Gemeinde und wo üble Nachrede ist. Und guckt doch, dass nicht die faule Rede ist, sondern dass Christus in eurem Leben Frucht wirken kann und euch erneuern kann. Und deshalb brauchen wir nicht neue Appelle und große Sachen, sondern wir brauchen die Jesus-Nachfolge. Und dann wissen wir, wie wir auch uns verhalten sollen in den ganzen schwierigen Entscheidungen unseres Lebens. Gerade das Wort Gottes hat eine entscheidende Bedeutung, weil der Geist Gottes durch das Wort in unserem Herzen arbeitet. Ihr seid gereinigt, wie heißt dann im Titusbrief, im Wasserbad des Wortes. Das ist toll, das ist die Säuberung, die Badewanne gewesen. Das Wort Gottes wäscht den Schmutz unseres Lebens ab und macht uns neuen Menschen. Unser Alltag ist geheiligt durch Christus und nur ein guter Baum bringt Früchte. Wie wird man ein guter Baum? Dadurch, dass Christus in meinem Leben wohnt, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in unseren Herzen. Darum ist so wichtig, dass diese Weihnachtstage und diese Tage des Advents zu uns Tage werden, wo ganz neu das Wort Gottes in der Stille reden kann. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ich darf Sie auch noch darauf hinweisen, in Afrika gibt es keine Weihnachtsgeschenke. Also Geschenke der Hoffnung kann man in Afrika nicht verteilen. Weihnachten im Schuhkarton, das wäre übel, wenn man denen noch die Geschenke beibringen würde. Die haben auch gar nichts. Was machen die an Weihnachten? An Weihnachten ziehen sie nach dem Gottesdienst auf die Plätze oder auf die Märkte und singen die Weihnachtslieder und predigen den Heiden und den Ungläubigen die herrliche Botschaft des Evangeliums. Und das ist der Kern. Und dass wir das sagen müssen, Christus will in deinem Leben Wohnung machen, will dein Leben erneuern. Und wenn uns das beschäftigt, dass so viele Christen tot sind und nicht das umsetzen im Gehorsam und dass so wenig Leben sichtbar wird, dann ist umso wichtiger, dass wir im Christus predigen. Dass wir nicht Gesetze predigen, Christus predigen. Denn wo Christus ist, da ist das wunderbar, dass das Wort Gottes wirken kann. Nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist. Wo steht das? Jakobus 1. Nehmt das Wort an, das ist gepflanzt in euch und die Reinigung ist nötig, dass man das Böse immer wieder ablegt, dass so einfach der Ungehorsam weglegt in der Vergebung von Jesus. Die Unsauberkeit, den Zorn, den Hass, Die Bosheit legt das ab. Und das Wort Gottes hat Kraft, uns Neues zu wirken. Es ist ganz enorm, weder wenn man in Biografien das verfolgt, was Jesus aus kranken, schwachen, sündigen Menschen gewirkt hat. Das ist ganz herrlich. Selbst schon im Jüngerkreis. Es ist ganz groß, wie Jesus Leute gebraucht hat in seinem Dienst. Die Frauen drüben haben heute die Rahab, eine Hure von Jericho, die ein Werkzeug Gottes wurde. Gebraucht im Dienst des Herrn. Toll, was Jesus machen kann aus dem Leben von Menschen. Wie kriegen Sie das hin? Sie kriegen das gar nicht hin. Da können Sie noch so reden. Das kann Christus durch die Umwandlung und durch die Bekehrung unseres Herzens tun. Heute spielt es eine große Rolle. Wie können wir in unsere Gesellschaft hineinwirken? Wie können wir sozial tätig sein? Was wollen wir denn tun im politischen Leben? Wo ein gläubiger Christ ist, der von Jesus geleitet wird und Jesus im Gehorsam lebt, hat es eine ganz wunderbare Bedeutung. Und das ist ein Zeugnis ohnegleichen. An seinem Arbeitsplatz, in der Familie, da geht ein Segen aus. Und deshalb ist so wichtig, dass wir auf dem Felsen unser Haus bauen, nicht auf einem Boden, wo die Wände wieder wackeln, sondern die Erneuerung unseres Lebens geschehen kann. Da sind konkrete Schritte nötig. Und das ist oft auch in unserem Leben, dass wir uns scheuen, diese konkreten Schritte des Gehorsams mit Jesus zu gehen. Wenn Jesus uns dringt, geh du diesen Weg mit ihm. Bitte. Großes Missverständnis. Ich muss einen Fulltime-Job im Reich Gottes ergreifen, wo man bezahlt wird. Das ist nirgendwo in der Bibel gemeint. Sondern an meinem Platz, wo ich bin, als Hausfrau, als Lehrer, im Büro, als Schüler, wo ich bin. Ich diene Jesus mit meinem ganzen Leben. Aber wichtig ist, dass Christus in meinem Leben Raum hat und dass ich im Gehorsam leben kann. Und da gibt mir der Geist Gottes durch das Wort immer wieder ganz, ganz viel Anregung. Für mich ist immer etwas wichtigste Gebiet, wo ich am meisten sündige, lasst kein Faulgeschwätz aus eurem Munde ausgehen. Was ist das für eine Not? Unser Geschwätz, was macht es für böse Dinge? Was vergiftet das? Und wir werden Leute durch unser blödes, dummes Reden werden verletzt und verwüstet in der Gemeinde. Da kommen die ganzen Spannungen her. Wenn wir anfangen, im Gehorsam von mit Jesus zu leben, ist das befreiend. Sondern was wohllautet, wo wir Jesus ehren können. Und dann wird unser Mund plötzlich zum Lobpreis für Gott frei. Das ist doch schön. Und immer zum faulen Reden vom bösen Geschwätz, das in unserem Mund ist. Und so gibt es viele Gehorsamschritte, wo wir uns reinigen lassen und die Veränderung unseres Lebens geschieht. Es ist interessant, dass in der Heidenwelt die Heiden ganz schnell das empfinden, dass etwas Neues da ist. Vor vielen Jahren hatten wir einen berühmten afrikanischen Evangelisten aus Kenia, der war viel hier in Deutschland, hat auch hier bei Großveranstaltungen gesprochen, Gottfried Osaimensa. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich komisch, dass du dich Gottfried nennen lässt. Die afrikanischen Namen sind doch so schön. Wir sind ja immer so eifrig, dass die afrikanische Kultur erhalten wird. Dann hat er gesagt, der Name, den ich hatte, der kam aus dem Zauberkult, aus dem Geisterglauben. Und meine Eltern haben gesagt, unser Sohn soll Gott gehören. Und das ist kein Name, der der Kultur angehört. Martin Luther gehört auch nicht allein den Deutschen. Und so ist der Name Gottfried auch für einen Afrikaner. Interessant, wie einer denkt, Gottfried, ich möchte Gott gehören mit meinem Leben. Es ist egal, wie wir heißen. Ich habe ja auch einen interessanten, komischen Vornamen. Die Namen sind ja nicht so wichtig, sondern dass unser Herz Christus dient und dass wir ihm ganz gehören und dass die Frucht unseres Lebens wieder weiterwirken kann und der Herr uns heiligt zum Gehorsam. Dass wir ihm dienen können und dass unser Leben ein Lobpreis Gottes wird. Das ist mir überhaupt wichtig, dass wir nicht bloß mit dem Mund Gott loben, sondern auf unsere beiden Füße. Personen, die das ganze Leben mit allem, was sie sind, solange sie noch atmen, den Herrn loben. Und dem Herrn danken und sagen, Herr, gebrauche mich. Tot oder lebendig, ich möchte für dich da sein. Das Allergrößte, dass du in mir wohnst. Und das war mir wichtig, Ihnen das heute nochmal zu sagen, weil es in der Christenheit ein Feld ist, wo sehr viel Unklarheit herrscht. Es geht um Gehorsam, aber ein Christusgehorsam. Und das erst, dass Christus mein Herr ist und in meinem Leben wohnt und dass ich konsequent ihm diene. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns gerufen hast und dass wir dir dienen können. Du siehst auch die ganze Not unseres Lebens. Du musst uns von Grund auf erneuern, dass wir ein guter Baum werden, dass du in unserem Herzen wirken kannst. Du musst uns durchdringen mit deinem Heiligen Geist, unser ganzes Wesen erneuern. Und wir bitten dich, dass in diesen Adventstagen wir auch so manches in Ordnung bringen in unserem Leben, in der persönlichen Nachfolge von dir. Und wir freuen uns, wie in der ganzen Welt du deine Gemeinde rufst, aber gib auch hier in unserem Land Erneuerung, dass in diesen Gottesdiensten an Weihnachten, wenn Menschen noch so suchend Kirchen in Kirchen gehen, dass sie dir begegnen, nicht bloß neuen Appellen und Aufrufen des Dienstes, sondern vor allem dich finden und dann erneuert und verändert werden, dass du in ihnen viel Frucht wirken kannst. Erneuere deine Gemeinde auch wieder in der großen Freude, dass du einkehren willst. Und du willst nicht in der Krippe sein, sondern in unserem Herzen wohnen als der König und Herr. Amen.